Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Valentin Leschka.
Ja, wer schon einmal programmiert hat, der wird sicher kennen, das Finden von Fehlern ist meist der nervigste und auch der zeitaufwendigste Teil der Arbeit. Genau dort setzt das Linzer Startup Symflow an, und zwar mit einer eigenen Software, die Entwickler unterstützt. Die Gründerin Evelyn Haslinger wird uns heute erzählen, wie es eigentlich ist, ein Startup in Oberösterreich aufzubauen, auf welche Unterstützung es dabei ankommt. Und ja, damit kommen wir schon zum zweiten Gast der heutigen Ausgabe, und zwar zu Tech2B-Geschäftsführer Raphael Friedl. Tech2B begleitet und unterstützt Gründerinnen und Gründer und beschleunigt Technologievorhaben und hat es auch bei Symflow gemacht. Ja, hallo und herzlich willkommen an beide.
Hallo. Hallo, schön, dass wir da sind.
Dann geht's gleich los mit unserer Einstiegsfrage zur Auflockerung. Ihr habt heute beide einen gemeinsamen Termin natürlich mit dem Podcast. Ich gehe aber davon aus, es ist nicht euer erster gemeinsamer Termin, weil, wie vorhin schon angesprochen, Symflow ja schon lange in Kontakt ist mit Tech2B. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon und habt ihr früher wahrscheinlich miteinander öfters zu tun gehabt?
Ja, also wir haben sie schon 2017 kennengelernt, wie es Symflower mit Name und Firma noch gar nicht gegeben hat, wo wir sozusagen das erste Mal vor externen Personen gepitcht haben. Und da haben wir einen Raphael kennengelernt.
Ja, genau. Und das ist heute fast so, was wir zweites kennenlernen, weil wir tatsächlich schon so lange miteinander gearbeitet haben, dass wir uns jetzt auch schon, seit ihr aus unseren Programmen draußen habt, tatsächlich jetzt halt nicht mehr gesehen haben, gell?
Ja, es dürfte schon 2-3 Jahre sein.
Ja, genau. Ich freue mich total, dass wir heute wieder mal an einem Tisch sitzen und uns unterhalten dürfen.
Das trifft sehr gut dann für heute. Genau, dann geht's weiter mit unserem Gedankensprung. Einfach von mir kommen ein paar kurze Gedanken und dann von euch abwechselnd quasi, ja, ein Input dazu. Innovation ist
herausfordernd, aber nötig.
Die Zukunft.
Unterstützung.
Sollte man nicht zu stolz sein anzunehmen.
Persönlichkeit.
Gründen am Standort Oberösterreich ist
eine super Entscheidung.
Das Beste, was man machen kann.
Technologie.
Geschäftsgrundlage.
Visionen.
Nicht nur was für Ärzte.
Genau, Evelyn, beginnen wir mit dir und vielleicht ganz am Anfang. Wie ist es eigentlich entstanden, also die Idee für Symflow? Was war so der erste Impuls und kannst du dir vielleicht noch an den genauen Moment erinnern sogar?
An den genauen Moment sicher nicht, aber ich habe, bevor ich mit Symflow gestartet habe, selbst als Softwareentwicklerin gearbeitet und jeden Sommer 1 bis 2 Monate mit manuellen Software-Tests verbracht, was eine irrsinnig langweilige Aufgabe ist. Und mein Co-Founder, der Markus Zimmermann, ist dann an mich herangetreten mit einer Idee, wie man das Software-Testen einfach automatischer gestalten kann, damit man keine mundane Arbeit an Softwareentwickler abgeben muss.
Ich habe nachgeschaut, die Zahl, die ist ja unglaublich, und zwar die jährliche Zahl der Schäden für Softwarefehler, die durch Softwarefehler entstehen. 1.715.430.778.500 Euro geschätzt. Das war im letzten Jahr, glaube ich, die Zahl eben, die durch Softwarefehler entstehen, wo ihr natürlich ansetzt. Vielleicht für einen Laien erklärt, wie könnt ihr dazu beitragen, diese Zahl zu reduzieren, oder wie funktioniert quasi euer Angebot genau?
Also wir stellen Produktivitätstools für Softwareentwickler zur Verfügung. Konkret analysiert unser Produkt den Source Code und erstellt dann vollautomatisch Software-Tests, die normalerweise vom Softwareentwickler geschrieben werden. Dadurch wird der einerseits effizienter, aber auch fehlerlos sich damit schon früher im Entwicklungsprozess aufzeigen. Ohne solche Tools hat man oft zu wenig Zeit zum Testen. Dadurch rutschen mehr Fehler durch und mehr Kosten entstehen.
für Leute wie mich, die jetzt nicht so bewandt sind, was Programmierung betrifft. Man liest ja immer wieder oder man stellt sich vor, irgendwie da ist ein winziges Element vielleicht in einem großen Code, das dann falsch ist. Und es ist dann unglaublich mühsam, genau dieses eine Element dann irgendwie herauszupicken. Oder stellt man sich das falsch vor?
Nein, das ist eine richtige Vorstellung. Darum ist es unmöglich, dass man garantiert, dass eine Software fehlerfrei ist. Mhm. Aber toolgestützt kann man möglichst viel aufzeigen.
Okay. Ja, die Gründung von euch, wann war die?
Thema 2018. Mhm.
Wie waren vielleicht so die ersten Schritte, beziehungsweise wann ist erstmals zum Kontakt dann mit Tech2B gekommen?
Also bei Tech2B waren wir schon relativ am Anfang. Wir haben sie mal bei der WKO im Gründungszentrum beraten lassen. Kann ich jedem empfehlen, dass man da mal erste Inputs kriegt, wo man überall hingehen kann. Und bei Tech2B gibt es auch Erstgespräch, wo man mal rausfinden kann, wie das Angebot ausschaut, was die Personen dort von der Gründungsidee halten, und dann kann man sich immer nur überlegen, ob man sie wirklich bewirbt oder nicht.
Mhm. Vielleicht von Tech2B-Seite, was war so euer erster Eindruck von Simflower und ja, wie ist so der Kontakt losgegangen quasi?
Ich glaube, das war so, wie es meistens anfängt. Ihr habt es bei uns, ich weiß nicht mehr, ob es angerufen oder E-Mail geschrieben habt. Es ist aber völlig egal, weil das Erste, was wir machen, ist immer ein persönliches Erstgespräch, wo wir uns an einem Tisch sitzen. Das habe ich damals mit einem Kollegen gemeinsam machen dürfen. Und ich weiß nicht, wir waren beide echt begeistert, dass da zwei sehr erfahrene Entwickler eigentlich mit einem Problem zu uns kommen sind, das riesig ist, dessen Ausmaße uns als Gründungsberater jetzt auch nicht so bewusst waren. Ich bin immer noch beeindruckt, dass du diese Zahl vorher aussprechen hast können. Ich glaube, das hätte ich so gar nicht geschafft.
Ich habe mich gut darauf vorbereitet.
Das kann ich mir vorstellen. Und die aber gleichzeitig auch die Fähigkeit und eine sehr gute Idee mitgebracht haben, wie sie dieses Problem zumindest zum Teil lösen lässt. Und das war für uns von Anfang an spannend. Und ja, dann hat eines zum anderen geführt und ihr habt euch Gott sei Dank dann entschieden, euch zu bewerben.
Wie wählt ihr die Startups aus? Welche Kriterien gibt es da neben dem Gründerteam wahrscheinlich? Was sind so die wichtigsten Punkte, die euch als erstes mal anschaut?
Ja, also wir setzen in der Auswahl auf unabhängige Jurys. Das sind selbst erfahrene Gründer, Investoren oder einfach Profis in bestimmten Branchen, die uns unterstützen bei der Auswahl der Startups. Und gemeinsam schauen wir als erstes einmal auf das Team. Also Kompetenz, Motivation, persönliches Umfeld, Erfahrung etc. Das ist sicher das Wichtigste. Dann aber natürlich die Größe und Relevanz des Problems, das adressiert wird. Der Lösungsansatz, wie neu, wie innovativ, wie sozusagen auch wie verteidigbar ist dieser Lösungsansatz. Und dann natürlich aber auch, haben wir in unserem Team, in unserem Netzwerk die notwendigen Kontakte und das Know-how, um das auch gut zu unterstützen.
Warum macht ihr das eigentlich? Was ist euer Ziel? Was wollt ihr damit bewirken?
Unsere Vision oder das, woran wir wirklich alle glauben, ist, dass Startups ganz wesentlich dazu beitragen können, die Herausforderungen, die wir jederzeit in der Gesellschaft haben, zu lösen. Und darum freuen wir uns immer, wenn wir Menschen entdecken, die selbst an Lösungen für diese Themen arbeiten und wenn wir die unterstützen können. Unser Auftrag ist eigentlich einer der Wirtschaftsförderung sozusagen. Also wir sollen für Unternehmenswachstum, für Unternehmensnachwuchs sorgen und das bestmöglich unterstützen, dass aus den vielen guten Ideen, die da überall entstehen, dann auch Unternehmen werden, die Arbeitsplätze schaffen, die sozusagen auch das Bundesland irgendwo voranbringen.
Was unterscheidet euch da von anderen Inkubatoren?
Einerseits, dass wir wirklich in Oberösterreich tätig sind, also vor allem für Unternehmen, die in Oberösterreich gründen wollen, dass wir keine privaten Interessen im Hintergrund haben. Uns liegt sozusagen wirklich allein die Entwicklung der Startup-Unternehmen am Herzen und dass wir tatsächlich ein lückenloses Programmangebot haben von der frühesten Ideenphase, wenn es darum geht, einmal die Entscheidung zu treffen. Wie es du vorher gesagt hast, Evelyn, machen wir das überhaupt? Geben wir vielleicht auch was anderes auf? bis hin in die Wachstumsphase mit Wachstumsfinanzierung und Markt- und Sales-Themen. Also wir begleiten Unternehmen im längsten Fall an die 3 Jahre und das ist, denke ich, ziemlich einzigartig.
Wie viele dieser Startups habt ihr insgesamt in Betreuung oder hattet ihr bereits in Betreuung?
Also bisher wurden in unseren Programmen um die 300 Unternehmen gegründet. Die Zahl ist in den letzten Jahren sehr stark nach oben gegangen. Wir arbeiten jetzt jedes Jahr mit zwischen 40 und 45 Teams zusammen, woraus auch um die 30 Unternehmensgründungen pro Jahr dann hervorgehen.
Das heißt, ihr habt eine unglaubliche Erfahrung im Umgang mit Startups, auch mit möglichen Erfolgsfaktoren. Kann man da irgendwie dran festmachen, ja, die und die Gründe gibt es, warum ein Startup Erfolg haben wird oder warum es vielleicht nicht Erfolg haben wird?
Würde man das wissen und zuverlässig wissen, würde man vielleicht auf die Investorenseite wechseln. Es ist tatsächlich so, dass es unglaublich viele Faktoren gibt, die man nicht immer alle von Anfang an sieht und auch unter Kontrolle hat. Also ich glaube, in unseren Jurys und auch bei uns haben wir wirklich viel unternehmerische Erfahrung. Aber es passiert auch uns immer wieder, dass wir Dinge nicht vorab sehen, die dann aber der Grund dafür sind, dass aus einem Unternehmen eben nichts wird. Und genauso umgekehrt ab und zu sagen wir natürlich ja, wir glauben nicht an eine Idee und dann stellt sich aus ein paar Jahre später, dass das höchst erfolgreich wird. Was sicher dazu zu das braucht, die richtige Idee ein bisschen zur richtigen Zeit. Es hilft, wenn in der Welt da draußen ein Problembewusstsein da ist. Manche der Startups, die zu uns kommen, die aus der Forschung kommen, die haben Antworten für Probleme, die da draußen erst in 3-4 Jahren wirklich relevant oder bekannt werden. Und die tun sich dann eine Zeit lang sehr schwer. Das ist hilfreich. Man braucht das Team dahinter, das möglichst breit gefächerte Kompetenzen hat, das auch gut abgestimmt ist und sich nicht zerstreit, ist sicherlich wichtig. Und von Anfang an die Idee offen zu kommunizieren und nach Feedback zu suchen und auch die Bereitschaft zu haben, dann darauf zu reagieren, auf dieses Feedback, ist sicher ein ganz wesentliches Erfolgskriterium.
Stichwort Feedback. Du hast vorher davon gesprochen, dass dieser Zeitraum ungefähr so im Schnitt 3 Jahre dauert, der Kontakt zwischen euch und den Startups. Wie läuft das so ab? Wie viele Treffen gibt es da? Wie oft stimmt man sich da ab? Genau.
Die Intensität variiert. Am Anfang ist es normal intensiver, weil da gibt es einen ganzen Haufen Beratungsthemen, wo es wirklich um Wissensvermittlung geht. Dann gibt es Sparring und Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Also ich würde sagen, die ersten 6 Monate sind wahrscheinlich die intensivsten. Da gibt es wahrscheinlich mehrmals pro Woche Kontakt. In der Phase, wo die Unternehmen dann gegründet sind und selbst mit Markteroberung beschäftigt sind, macht man vielleicht nur 2-wöchige Meetings oder eher anlassgetriebene Workshops, dass man sagen, jetzt schauen wir uns einmal an, wir hätten einen bestimmten Zielkunden, bereiten wir uns gemeinsam auf diesen Kunden vor, wie können wir das Gespräch damit führen. Also das heißt, mit der Zeit wird der Kontakt dann ein bisschen lockerer.
Du hast vorher gesagt, es gibt natürlich immer wieder Überraschungen. Es kann sein, dass Startups, denen man vielleicht weniger Chancen einräumt, dass die dann tatsächlich erfolgreich sind und umgekehrt natürlich auch. Warum darf das auch sein, dass irgendwann einmal ein Startup quasi nicht funktioniert und nicht Erfolg hat? Oder warum ist das ganz normal, dass es halt eine gewisse Quote gibt, wo es dann nicht funktioniert?
Weil das Wichtigste ist, dass man es einfach macht. Niemand kann a priori sagen, zumindest kenne ich niemanden, der a priori sagen könnte, ob was erfolgreich wird oder nicht. Und ohne dass man es tut, wird man es nicht rausfinden.
Von nicht erfolgreich kann man ja nicht reden bei Synflower. Was hat sie bei euch seit der Gründung 2018 so getan, beziehungsweise was waren so die wichtigsten Meilensteine vielleicht und oder für euch die wichtigsten Schritte so?
Ich schätze, der erste größere Meilenstein war mal erste Förderung kriegen, erste Finanzierungsrunde aufstellen, die Firma überhaupt zu gründen, nachdem man dann das Budget dafür hat, auch mal einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin finden und anstellen. Die erste Rechnung, die irgendwann gestellt wird, ist auch, wie sagt man, voll motivierend. Und dann sehen, dass das Team wächst, dass die Userbasis wächst, das waren die größten Meilensteine, würde ich sagen.
rückblickend, wie hat euch die Betreuung geholfen von Tech2Be oder vielleicht wie hilft es euch heute noch?
So wie es der Raphael vorher gesagt hat, war die Hilfe vor allem ganz am Anfang sehr wichtig. Also es sind so Biz-Trains angeboten worden, so Schulungen 4 bis 8 Stunden zu unterschiedlichen Themenbereichen, weil, glaube ich, die wenigsten Gründungsteams wirklich schon alles abdecken, was eine fertige Firma mal braucht. Dann hat es viel Mentoring und Coaching zu spezifischen Themen gegeben, also wie der Raphael gesagt hat. Und was auch voll geholfen hat, war das Büro, das uns zur Verfügung gestellt worden ist, weil wir einerseits immer gleich Zugriff auf die Mentoren bei Tech2Be hat, aber auch Tür an Tür mit anderen inkubierten Startups sitzt und sie austauschen kann. Und was vielleicht auch manchmal eine Rolle spielt, Tech2Be ist öffentlich finanziert, heißt, sie nehmen keine Anteile weg, das ist manchmal die Angst vor Personen, die sich das noch nicht näher angeschaut haben. Das heißt, man hat überhaupt keinen Nachteil, wenn man sie bewirbt und die Hilfe annimmt, die man dort kriegt.
Und der Umgang mit den anderen Startups direkt vor Ort in den Büros macht wahrscheinlich auch Mut, kann ich mir vorstellen, oder der Austausch, gegenseitige Inspiration?
Ja, es kommt oft vor, dass man gerade vor die gleichen Probleme steht oder wer ähnliche Probleme gehabt hat. Und dann kann man sie eben austauschen oder Tipps holen, was man besser oder anders machen kann.
Durch euch ist es so, dass das Finden von Fehlern sehr leicht wird für Programmierer, also automatisiert wird. Dadurch können sie sich natürlich auf die eigentlichen Kernkompetenzen stärker konzentrieren und eben das machen, was sie eigentlich gut können, anstatt eben nach Fehler zu suchen. Aber müssen sie eigentlich irgendwann einmal Sorge haben, dass vielleicht in absehbarer Zeit gar nicht mehr selbst gebraucht werden und dann zum Beispiel eine KI das Programmieren übernimmt? Oder ist diese Sorge aus deiner Sicht eher ungerechtfertigt?
Also ich kann nicht sagen, was die Zukunft bringt. Und wenn man sich heute anschaut, was GitLab Copilot oder ChatGPT in die Richtung macht, dann sind das immer nur Tools, die einen unterstützen. Ja, die schreiben Code, aber der ist oft nicht so ausgereift, dass er wirklich das abbildet, was man gerade umsetzen möchte. Ob das mal so gut wird, dass man Menschen wirklich ablösen kann, ich bin gespannt.
Mhm. Das stimmt, ihr seid eigentlich ja gut darin, dann zu erkennen, was jetzt bei diesen KI-generierten Codes weniger gut funktioniert, kann ich mir vorstellen. Wenn man jetzt dann Code von ChatGPT quasi durch euren Ansatz laufen lässt.
Also es hat auch schon eine Publikation gegeben, wo ein Large Language Model mit Hilfe von Simflower nur besser trainiert worden ist. Also das sind zwei komplementäre Technologien.
Okay. Mhm. Kleiner Themawechsel. Es kann ja leicht sein oder vermutlich ist sogar, dass hier der eine oder die andere eben zuhört, die überlegt, selbst ein Unternehmen zu gründen. Ihr habt ja beide sehr viel Erfahrung damit von unterschiedlichen Seiten, quasi einerseits in der Betreuung, aber auch selber im Gründen. Fangen wir vielleicht einmal bei Tech2Be an. Welche Tipps kann man jemandem geben, der überlegt zu gründen? Ja, was muss man beachten? Was sind so die wichtigsten Schritte?
Was man sicher machen kann, bevor man nur einmal nach außen geht und über die Idee spricht, ist wirklich genau zu recherchieren, was es in dem Themenfeld gibt. Und das durchaus ein bisschen großzügig und nicht nur die engsten Matchings sozusagen, sondern wirklich auch am Rande relevante Produkte oder Angebote zu recherchieren, die das Problem in irgendeiner Art und Weise auch bearbeiten. Oft findet man nämlich wirklich ganz schön viel, was schon probiert worden ist, das man dann in die Weiterentwicklung und auch in die Abgrenzung der eigenen Idee einbauen kann. Und dadurch wird einfach der eigene Lösungsansatz wesentlich schärfer und besser. Und das ist auch das Erste, was alle fragen, was auch unsere Gründungsberater fragen, was habt ihr denn da draußen gefunden, wer das Problem schon mal lösen probiert hat. Das ist sicher der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann sich mal zu überlegen, okay, wer könnte denn zu meiner Idee halbwegs qualifiziertes Feedback geben, wer könnte da Meinung haben, wer hat vielleicht das Problem selber und könnte mit dem einmal reden, ob der Lösungsvorschlag, den ich dafür habe, ihm auch sinnvoll erscheint. Also über die Idee, möglichst bald zu reden mit den richtigen Menschen, trägt unglaublich viel dazu bei, dass man dann auch selbst ein gutes Gefühl kriegt, wenn man die Entscheidung trifft. Viele Leute, die zu uns kommen, müssen sich ja nicht nur für die Unternehmensgründung entscheiden, sondern auch gegen irgendwas anderes, gegen einen anderen Job etc. Und dass diese Entscheidung wirklich gut getroffen wird, das ist ganz wichtig. Auch mit den Personen zu sprechen, mit denen man in die Unternehmensgründung gehen will und sie wirklich am Anfang einmal die Karten am Tisch zu legen und zu sagen, hey, wollen wir das jetzt machen? Was sind denn eure Erwartungen? Wo wollt ihr in 5 Jahren sein mit unserem Unternehmen? Das glaubt man gar nicht, wie selten das gemacht wird. Und da stellen sie dann aber manchmal nach 2 bis 3 Jahren Dinge raus, dass in Wahrheit, obwohl man an demselben Ding arbeitet, völlig unterschiedliche Vorstellungen gibt, wo das Unternehmen oder wo man selbst im Unternehmen eigentlich hin will. Und das kann man am Anfang durch eine gute Diskussion und eine gute Auseinandersetzung sehr gut einfangen.
Wie gut ist der durchschnittliche Gründer auf diese Fragen vorbereitet? Kommt es öfter vor, dass man dann irgendwie, wenn es aus heiterem Himmel total überrascht, der dann sagt, oh, okay, ja, das habe ich mir jetzt überhaupt nicht überlegt, eigentlich, das ist doch nichts für mich? Oder ist schon in der Regel so, dass sich viele Gründer dann schon vorher genau dazu Gedanken machen und dann auch schon sehr vorbereitet sind?
Also wir erleben da wirklich alles. Insgesamt muss man sagen, ist in den letzten 4, 5 Jahren schon wahnsinnig viel Wissen auch in der Gründerszene entstanden. Also die Menschen, die heute zu uns kommen, sind ganz anders vorbereitet und vorher informiert, als das noch vor 4, 5 Jahren der Fall war. Es kommt aber nach wie vor noch vor, dass einem sofort, wenn man eine Idee hört, mindestens 3 Mitbewerbsprodukte einfallen, die aktuell sozusagen bekannte Startups sind und die diesen Personen noch nicht bekannt waren, wo man dann natürlich schon nachfragt und sagt, schaut euch das einmal an und dann überlegt, ob eine Idee immer noch relevant ist oder ob das eh schon wer anderer löst.
Worauf führst du das zurück, dass jetzt die Gründer, die angehenden Gründer viel informierter sind als nur vor 4, 5 Jahren?
Weil ich glaube, dass das Thema Startup-Gründen wirklich schon langsam in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Es gibt Fernsehformate, es gibt tolle Podcasts, es gibt viele Veranstaltungen, Messen zu dem Thema. Also der Zugang zur Information ist einfach halt wesentlich besser und breiter vorhanden, als er das noch vor 5 Jahren war.
Du hast vorhin davon gesprochen, es ist wichtig, dass man gleich quasi über seine Idee redet, Feedback einholt. Ist das ein klassisches Missverständnis vielleicht bei manchen Gründern, die dann glauben, ich darf auf keinen Fall irgendwas erzählen, weil irgendwer könnte mir ja die Idee klauen, oder findet das so weniger statt?
Kommt immer weniger vor, weil, glaube ich, sich da wirklich das Mindset da durch diese Informiertheit und dadurch, dass alle anderen auch machen, ein bisschen gedreht hat. Natürlich gibt's bei jeder Unternehmensgründung, bei jeder Idee gewisse Dinge, die man vielleicht nicht am Anfang gleich jedem erzählen sollte. Insbesondere dann, wenn man irgendwelche Patent- oder Schutzrechtsanmeldungen auch möglich erscheinen. Aber so summa summarum über die Idee zu reden oder einmal auch darüber zu reden, welche Probleme man denn lösen will, das, glaube ich, kann und sollte jeder machen, auch ohne dass er irgendwelchen Schaden damit verursacht.
Evelyn, von deiner Seite, welche Tipps könntest du einer Person geben, die überlegt, jetzt vielleicht zu gründen, die vielleicht noch unsicher ist, ob sie es überhaupt traut?
Also einerseits nicht abschrecken lassen vom Gründen, weil einem im Wesentlichen nichts passieren kann. So wie der Raphael gesagt hat, wenn man es nicht ausprobiert, wird man es nicht herausfinden, ob es funktioniert oder nicht. Und auch auf jeden Fall schauen, dass man ein gutes Gründungsteam aufstellt und auf keinen Fall alleine versuchen. Funktioniert zwar auch immer wieder, aber ich stelle mir so einiges schwieriger vor.
Habt ihr in der Anfangsphase irgendwie mit Zweifeln zu kämpfen gehabt? Habt es Punkte gegeben, die euch vielleicht zurückgehalten haben, die sich dann erst unbegründet herausgestellt haben?
Es gibt immer wieder Rückschläge in jeder Unternehmensphase. Und ganz am Anfang waren die ersten Absagen von Fördergebern für uns irgendwie schwer zu verdauen, weil wir halt glaubt haben, wir haben die coolste Idee und uns muss man sowieso fördern und das muss man halt auch erst lernen, richtig zu kommunizieren und was man arbeitet, damit man den Gegenüber dann auch entsprechend überzeugen kann.
Wie seid ihr mit solchen Rückschlägen am Anfang umgegangen? Motiviert einem das dann nochmal extra oder stellt man sich dann neu auf?
Ja, mal so gut wie es geht rausfinden, was der Grund für die Absage war. Wenn man da eine Antwort bekommt, ist das schon mal gut, weil dann kann man daran arbeiten und dann einfach nur mal probieren.
Würdest du sagen, dass als weibliche Gründerin Extraportion Mut braucht oder muss man mit Vorteilen vielleicht kämpfen oder ist das nicht mehr so?
Extraportion Mut würde ich nicht sagen. Ich habe jetzt auch nicht erlebt, dass ich mit Vorurteilen konfrontiert gewesen wäre. Aber wenn man sich die Statistiken anschaut, wie viel Venture Capital in der EU an frauengeführte Unternehmen geht, dann sind wir da irgendwo bei 2% und das ist schon sehr wenig. Das heißt, es gibt sehr wohl noch Vorurteile, auch wenn es ich jetzt persönlich nicht miterlebt habe.
Genau, in Oberösterreich gibt es ja mittlerweile sehr viele Startups, es ist eine sehr lebendige Gründerszene entstanden. Wie würdest du denn so insgesamt das Klima in dieser Szene beschreiben? Hilft man sich gegenseitig, wie ist so der Umgang miteinander? Hat man viel Kontakt?
Wie wir noch im Tech2B-Inkubator waren, auf jeden Fall. Da hat es auch immer Hilfe von den anderen Firmen gegeben, die da gesessen sind. Und mittlerweile sind wir aber nicht mehr so viel in der Startup-Szene unterwegs, weil wir eh mit unserem eigenen Unternehmen beschäftigt sind.
Wie siehst du so die Gründerszene, die Startup-Landschaft in Oberösterreich?
Also ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist die tollste in ganz Österreich. Ernsthaft, ich glaube, was die Szene da auszeichnet, ist, dass sie sehr eng miteinander vernetzt ist. Sie ist von der Größe her, glaube ich, so, dass sie alle die oder die meisten, die einmal einen gewissen Unternehmensstatus erreicht haben, also so ein, zwei Jahre nach der Gründung, dass sie die in irgendeiner Form kennen untereinander. Da probieren wir auch noch mehr in Zukunft zu tun, um ein bisschen mehr von den Jüngeren mit den Erfahreneren auch zu vernetzen. Also die Szene ist halbwegs überschaubar, Kontakt und in Kontakt kann sehr gut Erfahrungen miteinander austauschen und findet sehr gut auch Anschluss zu den etablierten Unternehmen, die da sind. Die Unternehmen in Oberösterreich sind sehr, sehr offen für die Zusammenarbeit mit Startups. Dafür haben wir ein eigenes Programm entwickelt, wo wir da Verbindungen herstellen und darum ist vor allem für Startups mit B2B-Geschäftsmodellen, wo einfach die meisten drunter fallen, die bei uns inkubiert werden, ist, glaube ich, wirklich ein gutes Pflaster, hier zu gründen.
Das heißt, es ist relativ leicht oder geht recht schnell, dass man sich dann zum Beispiel im industriellen Umfeld, wo Oberösterreich ja sehr, sehr stark ist, dann einmal ausprobiert und dann, dass dann zu Kooperationen zum Beispiel kommt.
Genau, da gibt es bei uns wirklich eine Reihe von Instrumenten, der das Land Oberösterreich natürlich etabliert hat, die es den Unternehmen da einfach leichter macht. Die Wege sind kurz, die Geschwindigkeiten sind hoch.
Trotzdem gibt es sicher immer noch Potenzial zur Verbesserung. Wenn du dir etwas wünschen könntest, Evelyn, was in Oberösterreich jetzt, was den Gründerstandort betrifft, was vielleicht noch verbessert werden könnte, wird dir da spontan was einfallen?
Vielleicht nur mehr Informationen an Schulen und Unis. Und zwar nicht nur in die wirtschaftlichen Studiengängen, sondern auch in den technischen.
Und von eurer Seite?
Ja, danke, Evelyn, dafür. Das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz wesentlich. Wir haben die interessante Situation, dass in die Menschen, die aus den wirtschaftlichen Studienrichtungen oder Schulen und so weiter kommen, dass die an und für sich sehr gutes Handwerkszeug für die Unternehmensgründungen mitbringen in unserem Bereich, wo es aber um technologiegetriebene, produktorientierte Unternehmensgründungen geht, fällt diesen Menschen einfach die Idee, weil die kommt meistens von der technischen Seite. Die technisch ausgebildeten Menschen denen fördern wir wirklich teilweise jedes Grundlagenwissen betriebswirtschaftlicher Natur. Und da mehr interdisziplinären Unterricht zu haben, und der kann gar nicht früh genug anfangen, aus meiner Sicht, wäre unglaublich wertvoll. Weil es auch sicher für Sicherheit gibt bei der Entscheidung, ja, wenn man mal drüber nachdenkt, ob man gründen soll.
Also vielleicht ein Fach wie Unternehmensgründung oder in die Richtung, wie genau, was würde ich da vorschweben?
Ja, man kann sicher einen attraktiveren Namen dafür finden, aber meine Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre ist sicher für jeden Menschen hilfreich, der irgendwann ins Wirtschaftsleben eintaucht. Und Unternehmensgründung, da hat man dann halt wirklich alles sozusagen an Skills, was man irgendwann einmal braucht, drinnen. Und das heißt gar nicht, dass sich dann jeder dafür entscheiden muss, sowas zu tun, aber einmal zu wissen, was nach welchen Regeln oder welche Wissensgebiete es einfach da noch gibt, mit dem man sich beschäftigen sollte, wenn man Gründung vorhat. Dafür war das schon hilfreich.
Abschließend zuerst noch eine Frage an Simflower. Wohin geht jetzt bei euch die Reise und ja, wo seht ihr euch in einigen Jahren? Kann man sowas überhaupt prognostizieren in einer derart schnelllebigen Zeit?
Genau. Prognostizieren kann man viel, aber ob das dann eintritt, ist die Frage. Bei uns die nächsten Schritte sind das Team weiter vergrößern. Vor allem im Marketingbereich suchen wir wieder Unterstützung. Und wie gesagt, die Userbasis weiter wachsen lassen.
Ja, Stichwort Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Wir haben vorher kurz geredet. Du hast, glaube ich, vor 2 Jahren ein Kind bekommen.
Genau, vor gut 2,5 Jahren.
Wie leicht oder wie schwierig ist es, dass man das unter einen Hut bekommt, Familie und Gründen oder eben ein Unternehmen?
Also Familie und volle Berufstätigkeit ist immer eine Herausforderung, würde ich sagen. Es spielt jetzt gar nicht so eine Rolle, ob man selbstständig ist oder in einem normalen Angestelltenverhältnis. Es war anfangs auf jeden Fall eine Herausforderung, weil den Mutterschutz zum Beispiel gibt es für Selbstständige nicht, auch wenn es ein bisschen eine finanzielle Unterstützung gibt. Aber in Linz gibt es eine voll super Kinderbetreuung, schon theoretisch ab Ende Mutterschutz. Das heißt, da war man nicht die Oma oder ein Opa hat, die viel aufpassen können, gibt es schon frühe Fremdbetreuung. Es ist anstrengend, aber machbar.
Ja, dann wieder abschließend zu Tech2B. Was wollt ihr für die heimische Gründerlandschaft noch erreichen und für den Standort Oberösterreich und vielleicht, was ist eure große Vision?
Unsere große Vision geht mittlerweile vor allem in Richtung Internationalität. Wir haben uns wirklich vorgenommen, den Startup-Standort Oberösterreich international noch viel sichtbarer zu machen. Wenn man mit Investoren aus UK, aus Amerika, aus Frankreich etc. spricht, die kennen München, die kennen zum Teil Wien, Linz ist irgendwo dazwischen. Bietet sich also einerseits sehr gut an, um am Weg einmal vorbeizuschauen, aber extra da herfahren dann nicht viele und das müssen wir schaffen. Ich glaube, die Szene hat absolut die Qualität und den Reifegrad, um das schaffen zu können. Und dafür sind wir immer dabei, international unser Netzwerk aufzubauen, den Standort bekannt zu machen, machen das auch mit unseren erfolgreichen Gründerinnen und Gründern gemeinsam. Und ich denke, das wird der Szene da helfen, indem mehr Erfahrung einer kommt, mehr Wachstumskapital, das man vor allem dann, wenn es keine Förderungen mehr gibt, gut brauchen kann. Und natürlich auch, wenn es darum geht, international die Produkte zu vermarkten. Und man kommt aus einem spannenden Startup-Ökosystem, findet man sicher auch bei Kunden eher Interesse und Gehör.
Aus jetziger Sicht, wo steht Oberösterreich im Optimalfall 2030, was den Gründerstandort betrifft?
Ich würde mal sagen, wenn man es an Indikatoren festmacht, dann sollten auf jeden Fall jedes Jahr mehrere Delegationen von Unternehmen, Investoren und anderen Startup-Regionen zu uns kommen und sich anschauen, wie wir das da gemacht haben, wie wir das da machen. Startups, die bei uns gründen, werden dann es sehr leicht haben, Anschluss an die internationale Finanzierungswelt zu finden. Und vielleicht gibt es auch sowas wie irgendeine Art von Benchmark der Inkubatoren oder der Startup-Ökosysteme. Wir wissen, dass es mehrere gibt, die auf EU-Ebene zumindest funktionieren, wo Oberösterreich dann auch einen sichtbaren Platz in den oberen Rängen einnimmt.
Perfekt, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Wenn wir uns anschauen, wie das dann 2030 ist,
genau.
Dann bedanke ich mich recht herzlich für das spannende Gespräch und für euer Kommen.
Genau. Danke für die Einladung.
Und für die tolle Gesprächsführung. Danke sehr.